Akizuk wohnte immer noch in dem kleinen Siedlungshaus. Es sah hübsch aus und gepflegt, hellblau mit dunkelblauem Dach. Dahinter stiegen die Hügel sanft an und gipfelten in einigen Kilometern Entfernung im Kinngeit, dem hohen Berg, dessen Oberfläche von Schneeadern durchzogen war. Wie ein Gebirge aus Marmor lag er da, mehr ein gedrungener Höhenzug als ein hoher Berg. In Anawaks Erinnerung reichte der Kinngeit in den Himmel. Dieser Gebirgskamm lud ein, ihn zu Fuß zu erkunden, versehen mit einer guten Ausrüstung. Akizuk schaffte es, vor Anawak an der Ladefläche zu sein und den Rucksack herunterzuwuchten. So klein und schmächtig er war, schien es ihm nicht das Geringste auszumachen. Er hielt den Sack mit einer Hand und öffnete mit der anderen die Tür zu seinem Haus, ohne anzuklopfen.
»Mary Ann«,
rief er ins Innere.
»Er ist da! Der Junge ist da!«
Ein Hundebaby kam nach draußen getapst. Akizuk stieg darüber hinweg, verschwand im Haus und kehrte Sekunden später in Begleitung einer fülligen Frau zurück, deren freundliches Gesicht sich auf ein imposantes Doppelkinn stützte. Sie umarmte Anawak und begrüßte ihn auf Inuktitut.
»Mary Ann spricht kein Englisch«, sagte Akizuk entschuldigend. »Ich hoffe, du verstehst noch ein bisschen von deiner Sprache.«
»Meine Sprache ist Englisch«, sagte Anawak.
»Ja, natürlich. Mittlerweile.
Aber ich verstehe noch eine ganze Menge. Ich verstehe, was sie sagt.« Mary Ann fragte ihn, ob er hungrig sei. Anawak bejahte auf Inuktitut. Sie entblößte ein lückenhaftes Gebiss, nahm den Hund, der an Anawaks Stiefeln schnupperte, und bedeutete ihm, ihr zu folgen. Im Vorraum standen mehrere Paar Schuhe. Anawak streifte mechanisch seine Trekkingstiefel ab und stellte sie dazu.
»Deine gute Erziehung hast du jedenfalls nicht verlernt«,
lachte sein Onkel.
»Ein Qualunak bist du nicht geworden.«
Qualunak, Mehrzahl Qualunat, war die Sammelbezeichnung für alle Nicht-Inuit. Anawak schaute an sich herab, zuckte die Achseln und folgte Mary Ann in die Küche. Er sah einen modernen Elektroherd, elektrische Geräte, die es in jeder ordentlichen Küche in Vancouver auch gab, nichts, was ihn an den desolaten Zustand seines damaligen Zuhauses erinnert hätte. Unter dem Fenster stand ein runder Esstisch. Daneben führte eine Tür auf den Balkon. Akizuk wechselte ein paar Worte mit seiner Frau und schob Anawak aus der Küche in einen behaglich eingerichteten Wohnraum. Schwere Polstermöbel gruppierten sich um einen Turm mit Fernseher, Videorekorder, Radio und CB-Funkgerät. Eine offene Durchreiche wies zur Küche. Akizuk zeigte ihm das Badezimmer mit der Toilette, den angrenzenden Waschmaschinenraum, den dahinterliegenden Vorratsraum, das Schlafzimmer und ein kleines Zimmer mit einem einzelnen Bett. Auf dem Nachttisch standen frische Blumen, arktischer Mohn, Purpursteinbrech und Glockenheide.
»Mary Ann hat sie gepflückt«,
sagte Akizuk. Es klang wie eine Einladung, es sich bequem zu machen.
»Danke, ich...«
Anawak schüttelte den Kopf. »Ich denke, es ist besser, wenn ich im Hotel übernachte.« Er hatte erwartet, dass sein Onkel verletzt reagieren würde, aber Akizuk sah ihn nur einige Sekunden sinnierend an.
»Einen Drink?«
fragte er. »Ich trinke nicht.«
»Ich auch nicht. Wir trinken Fruchtsaft zum Essen. Willst du?«
»Ja, gerne.« Akizuk mischte in zwei Gläsern Saftkonzentrat mit Wasser und sie gingen mit ihren Drinks auf den Balkon, wo sich der Onkel eine Zigarette ansteckte. Mary Ann war noch nicht restlos zufrieden mit dem Zustand ihres Stews und hatte angekündigt, vor Ablauf einer Viertelstunde gäbe es nichts zu essen.
»Ich soll im Haus nicht rauchen«,
sagte Akizuk.
»Dafür heiratet man nun. Ein Leben lang habe ich im Haus geraucht. Aber es ist besser so. Gesund ist es ja nicht, wenn man nur davon lassen könnte.«
Er lachte und sog mit sichtlicher Befriedigung den Rauch in seine Lungen.
»Lass mich raten, mein Junge. Du rauchst nicht.«
»Nein.«
»Und du trinkst nicht. Gut, gut.«
Sie blickten eine Weile schweigend auf das Panorama der Bergrücken mit ihren Schneeadern. Hoch am Himmel schimmerten streifige Wolken. Strahlend weiße Elfenbeinmöwen segelten darunter hinweg und stießen von Zeit zu Zeit steil nach unten.
»Wie ist er gestorben?« fragte Anawak. »Er ist einfach umgefallen«,
sagte Akizuk.
»Wir waren auf dem Land. Er sah einen Hasen, wollte ihm hinterher und fiel um.«
»Du hast ihn zurückgebracht?«
»Seinen Körper, ja.«
»Hat er sich totgesoffen?« Die Bitterkeit, mit der er die Frage stellte, jagte Anawak einen Schrecken vor sich selbst ein. Akizuk sah an ihm vorbei auf die Berge und hüllte sich in Rauch.
»Er hatte einen Herzinfarkt«, sagt der Arzt aus Iqaluit. Er hat sich zu wenig bewegt und zu viel geraucht. Getrunken hat er seit 10 Jahren keinen einzigen Schluck mehr.
Der Karibu-Eintopf war köstlich. Er schmeckte nach Kindheit. Robbensuppe war hingegen nie nach Anawaks Geschmack gewesen, aber er langte kräftig zu. Mary Ann saß mit zufriedenem Gesicht dabei. Anawak versuchte, sein Inuktitut wiederzubeleben, aber das Resultat war eher jämmerlich. Er verstand fast alles, dafür haperte es mit dem Sprechen. Also unterhielten sie sich vorwiegend auf Englisch über die Geschehnisse der letzten Wochen, über Wahlangriffe und die Katastrophe in Europa und was sonst noch bis nach Nunavut drang. Akessuk übersetzte. Mehrfach hatte er das Gespräch auf den toten Vater bringen wollen, aber Anawak ging nicht darauf ein. Die Beisetzung sollte am späten Nachmittag auf dem kleinen Friedhof der anglikanischen Kirche erfolgen. Um diese Jahreszeit brachte man seine Toten schnell unter die Erde, während sie im Winter oft in einer Hütte nahe der Begräbnisstätte verwahrt wurden, wenn der Boden zu hart war, um ein Grab zu schaufeln. In der natürlichen Kälte der Arktis hielten sich die Toten erstaunlich lange, aber die Lagerschuppen mussten mit der Waffe in der Hand bewacht werden. Nunavut war wild. Wölfe und Polarbären, zumal von Hunger getrieben, machten vor den Lebenden ebenso wenig Halt wie vor den Toten. Nach dem Essen zog Anawak rüber in die Polar Lodge. Akessuk bestand nicht länger darauf, dass er unter ihrem Dach kampierte. Er holte die Blumen aus dem kleinen Zimmer nach vorn und stellte sie auf den Esstisch.
»Du kannst es dir ja noch überlegen«, sagte er nur.